Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Evangelium Jesu Christi. Ja, die Texte habe ich extra ausgesucht zum Thema Meditation eigentlich. Also man könnte ja sagen, alles beginnt mit der Sehnsucht. Der Mann hat Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Das, was er hier auf Erden, obwohl er ja Geld hat, wie man am Ende hört, erlebt, das erfüllt ihn nicht. Er hat Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also in Kontakt zu kommen mit seiner eigenen Sehnsucht, das hat schon was mit Gnade zu tun, glaube ich. Weil ganz oft geht es uns so, wie es den Menschen aller Zeiten gegangen ist. Wir sind so verstrickt in unseren Alltag, in unsere Arbeit, in das, was in der Familie ansteht. Wir sind mit Handeln und Konsumieren und dem Reisen und sonst was beschäftigt. Da ist für die Sehnsucht und laufen wie die Hamster im Rad. Und da ist für die Sehnsucht, da ist gar kein Platz. Ja, wir sind so verstrickt, da hat die Sehnsucht gar keine Chance. Aber aus dem Ausbrechen, das kann ja auch nur gelingen, wenn man irgendwie zu dieser Sehnsucht einen Zugang gewinnt. Sonst dreht sich das Rad immer weiter und wir funktionieren und erfüllen uns Wünsche, und wenn die erfüllt sind, dann ist das ganz prima, und wenn irgendwas klappt und wir Erfolg haben, ist das auch ganz prima. Und zwei Tage später gucken wir schon rum, was wir als nächstes irgendwie uns wünschen oder anstreben könnten, weil das, was das erreichte Ziel, der erfüllte Wunsch uns gebracht hat an Erfüllung, schon wieder dahin ist. Ja, das ist anscheinend unser Schicksal in diesem Leben, dass es durch nichts wirklich zu erfüllen ist. Und wenn da die Sehnsucht nach einem anderen Leben, nach dem ewigen Leben aufbricht. Und zwar anscheinend so heftig, dass der Mann da in Bewegung gesetzt wird und vor Jesus auf die Knie fällt. Da hat man ja den Eindruck, dass der ist ja da fast am Ertrinken oder so und klammert sich jetzt an den letzten Strohhalm Jesus, um das ewige Leben zu gewinnen. Aber was der ihm im ersten Anlauf sagt, das weiß er selber auch schon, der muss die Gebote halten. Die Gebote, die sind wie so ein Geländer. Ein Geländer, um sozusagen die schlimmsten Blüten unseres Egoismus ein bisschen zu begrenzen, indem sie von uns verlangen, dass wir kein Unrecht tun, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch aussagen und so weiter. Aber das ist noch nicht die ganze Miete. Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und die haben seine Sehnsucht anscheinend doch nicht erfüllt. Da schaut ihn Jesus an und gewinnt ihn lieb. Wahrscheinlich kennt er diese Erfahrung, dass ohne die Gebote zu halten, geht es nicht, aber damit allein ist noch nicht die Sehnsucht nach dem ewigen Leben zu erfüllen. Da braucht es noch was anderes. Und dann sagt er ihm, er soll seinen Besitz verkaufen. Und das kann er nicht. De facto setzt Jesus ihm eine Grenze, wie sich dann herausstellt. Jesus verlangt von ihm, dass er seinen Besitz weggibt und das kann er nicht. Da ist es, das vermag er nicht. Und damit ist seinem Wunsch nach dem ewigen Leben eine Grenze gesetzt. So wie er sich das vorstellt, funktioniert es nicht. Und wie stellt er sich das vor? Naja, das sagt er ja. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist das Modell, das uns in allen Genen sitzt, das wir von Kindesbeinen an gelernt haben. Ich muss was tun, ich muss brav sein, ich muss gute Noten kriegen, ich muss mich anstrengen. Dann lächeln die Eltern, dann sind die Lehrer zufrieden, dann sagt der Vorgesetzte, das hast du gut gemacht. Also was wir kennen und was uns total vertraut ist, ist, ich erfülle irgendeine Bedingung. Und wenn ich die erfüllt habe, dann kommt sozusagen der erhoffte Lohn, kommt das Erhoffte wie ein Lohn, der mir geschuldet wird. Das ist genau das, was er fragt. Welche Bedingungen muss ich erfüllen, um das ewige Leben zu erben? Ich gebe und dafür kommt dann das ewige Leben zurück. Die einzige Frage ist, die richtige Bedingung zu erwischen. Das hat nämlich bisher mit den Geboten nicht geklappt. Ja? Das hat sich nicht bewährt mit dem Halten der Gebote. Sondern jetzt fragt er den Jesus, jetzt sag mir mal die richtige Bedingung. Was muss ich jetzt wirklich machen, damit das ewige Leben, damit ich das kriege als Lohn für meine Arbeit. Ich gebe und dafür nehme ich. Das hat erhebliche Konsequenzen für unser Meditieren. Weil wir ganz oft da sitzen, also ich, ihr vielleicht nicht, aber ich halt, da sitze und irgendwie merke, plötzlich fange ich an, mich anzustrengen. Das merke ich, wenn es gut geht, nach einiger Zeit. Warum? Weil ich denke, ich glaube, wenn ich dahin spüre, dann, ich entsinne mich, als ich, ich weiß nicht mehr, wann es war, 2002, glaube ich, war ich lange in Indien oder länger in Indien und habe dort intensiv gesessen. Da gab es eine ganze Phase, wo ich dachte, ich stehe jetzt vor der ultimativen Gotteserfahrung. Gleich habe ich's. Streng dich an, Bertram. Jetzt muss es kommen. Nächste Sitzung. Nichts kam. So geht's nicht. Was wir hier üben, das ist eine total andere Bewegung. Im Leben denken wir, gucken wir immer auf etwas, was vor uns liegt. Das wollen wir erreichen. Von dem erhoffen wir uns die bessere Zukunft sozusagen. Das, was unseren Mangel irgendwie wenigstens ein bisschen erfüllen kann. Wir gucken immer nach vorne. Und in der Meditation geht es darum, uns für die Gegenwart zu öffnen. Das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Haltung. Wenn Jesus sagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, dann geht es genau um das. Die Umkehr von dem, ich streng mich an, um da dorthin zu kommen, wo ich mir die Erfüllung erhoffe, davon muss ich mich wegkehren zu einem mich öffnen für eine Gegenwart. Das ist der entscheidende Punkt, auf dem auch der Linji auch versucht, seinen Schülern begreiflich zu machen. Ihr braucht euch nicht auf die Suche nach dem Transzendenten zu machen, also irgendwelche Bedingungen erfüllen und hier gucken und immer nach vorne gucken, ja, immer irgendwo weg aus der Gegenwart nach vorne gucken. Denn das Transzendente wird euch aufspüren. Könnt ja tatsächlich sagen, in Jesus hat es uns ja aufgespürt. Warum sind die Menschen unserer Zeit nicht in der Lage, die Früchte der Übung zu realisieren? Weil sie nicht über die Tugend des Selbstvertrauens verfügen. Weil ihr nicht über die Tugend des Selbstvertrauens verfügt. Jetzt erklärt er eigentlich, was das bedeutet. Seid ihr ständig beschäftigt. Das heißt, wir halten es in der Gegenwart nicht aus. Habt es eilig. Myriaden Arten von Objekten außerhalb eurer selbst hinterherzulaufen. Das ist es. Sind dauernd irgendwo, das könnte ich noch, das müsste ich noch, da könnte ich noch. Wir sind dauernd außerhalb unserer selbst beschäftigt. Auf der Suche nach etwas, das ihr festhalten könnt, um euch behaglich zu fühlen. Selbstvertrauen würde heißen, ich öffne mich und wenn ich mich öffne, das ist natürlich eine gefährliche Sache, das muss man schon zugeben. Wenn ich mich öffne, dann riskiere ich, alles Mögliche zu merken, auch Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und das ist der Punkt mit dem Selbstvertrauen, ja. Das ist das Vertrauen, so wie es ist, so wie ich mich vorfinde. Egal, was mir, wenn ich mich öffne, in der Gegenwart begegnet, das ist, das genügt. Ich genüge. Es muss gar nichts anders sein. Das bedeutet natürlich im Klartext, dass man irgendwie auch Mangel und Unangenehmes aushalten muss. Im Vertrauen daran ist jetzt gar nichts verkehrt, sondern verstehen braucht man es auch nicht, kann man es ja vielleicht auch ganz oft nicht, sondern es ist gut so. Irgendwie, das gehört halt zum Leben und naja, gehe ich jetzt durch. Also de facto, um aufs Evangelium zurückzukommen, setzt Jesus dem Wunsch des Mannes und seiner Vorstellung, wie das mit dem ewigen Leben geht. Ich erfülle da irgendeine Bedingung, ich renne da irgendwas hinterher und dann kommt's, setzt er genau diesem Denken eine Grenze. Und es geschieht, was eigentlich logisch ist, der geht dann traurig weg, das kann er nicht, oder kann er noch nicht, wissen wir nicht. Und damit hat er eigentlich eine große Chance. Denn die Grenze, also da, wo es nicht so geht, wie wir es gerne hätten, die hat... Die bietet wirklich eine große Chance. Zum einen könnte man sagen, das ist ganz einfach. Also da, wo ich an die Grenze meiner Welt, meiner dessen, was ich mir so vorstelle, wie das Leben ist und wie die Welt ist, wenn ich da an die Grenze gelange, nirgends sonst ist mir das, was jenseits der Grenze liegt, das Transzendente so nah. Solange es sozusagen so geht, wie ich mir das wünsche und mir vorstelle, das ist ja ganz schön für uns, das ist das, was wir uns eigentlich immer wünschen. Da ist gar kein Platz für das Transzendente. Aber an der Grenze, nirgends sonst ist es mir so nah wie an der Grenze, auch wenn ich es vielleicht erstmal gar nicht verstehe, wahrscheinlich. Und diese Nähe hängt mit einem Prozess zusammen, der an der Grenze stattfindet, wenn ich mich aushalte, wenn ich die Gefühle, er hier, der Mann aus dem Evangelium, seine Trauer aushält, vielleicht bleibt es ja gar nicht bei der Trauer, sondern da kommt noch die Ohnmacht und der Ärger. Da rennt er dem Typen schon nach und er hat nichts Besseres für ihn, als dass er sein Geld weggeben soll. Die Grenze, wenn ich mich an der Grenze aushalte, führt mich dahin zu erkennen, welche meiner Vorstellungen von mir oder der Welt durch die Grenze eigentlich behindert, verunmöglicht wird. Was ist es denn von dem, was ich mir denke oder will, was jetzt begrenzt wird, behindert wird? Das kann ich nur an der Grenze erfahren. Wenn es glatt läuft, dann ist mir das so selbstverständlich, das mache ich einfach. Ja, da mache ich halt. Aber wenn es nimmer geht, dann habe ich die Chance zu erkennen, was mich da eigentlich treibt. Und wenn es gut läuft, dann hat unser Mann hier die Chance zu erkennen, dass er der allein gut ist, der allein gut ist, wie Jesus ihm sagt, Gott, dass er den behandelt wie man einen irdischen Boss behandelt. Ich liefere und ich werde bezahlt. So ein Quatsch. Das ist nicht wirklich gut. Dann begleicht Gott seine Schulden. Aber das ist doch nicht wirklich gut. Der, der reine Güte ist, der muss doch was anderes auf Lager haben. Ich glaube, dass genau das der tiefere Sinn vom Besitzverzicht und der Nachfolge ist, den wir ja im Evangelium immer wieder hören. Wenn einer mir nachfolgen will, dann muss er auf seinen ganzen Besitz verzichten. Also, wenn man mittellos wird, dann kann man auch keine Ziele mehr erreichen, weil man ja keine Mittel mehr hat. Dann bedeutet es, ich muss, was auf mich zukommt, das muss ich dann irgendwie, das berührt mich dann, dem kann ich nicht entrinnen. Wenn wir an die Seligpreisungen denken, beziehungsweise die Weherufe über, an die Reichen, da geht es ja genau darum, warum heißt es weh euch, ihr Reichen? Weil die die Mittel haben, dem Unangenehmen sozusagen zu entrinnen. Ja, wenn's unangenehm ist, dann können die dafür sorgen, dass sie schon Trost empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, die brauchen keinen Hunger leiden, die haben die Mittel, sich zu sättigen. Nicht nur mit Essen und Trinken, sondern mit Vergnügen und was sie halt so möchten. Weh, die ihr jetzt lacht, die können sich Vergnügungen leisten. Die anderen, die keine Mittel haben, die Armen, die können das nicht. Die müssen das, was jetzt ist, aushalten, durchleben. Die erfahren die Grenze. Und eben all das, was die Grenze ermöglicht, die Selbsterkenntnis, was es ist, was mich immer wieder antreibt. Und wenn sie das loslassen können, die Nähe Gottes. So gesehen, also Jesus hatte reiche Freunde, das ist der Reichtum nicht grundsätzlich ein Hindernis, um das ewige Leben zu finden. Aber das kennen wir doch alle, ja, die sich ertragen, wenn es schwer fällt, ist halt schwer. Da greift man dann lieber schon mal zu der einen oder anderen Ablenkung, um sich's ein bisschen leichter zu machen. Geht mal hierhin und mal dorthin, kauft sich dies oder jenes. Es gibt schon ein paar Bücher in meinem Regal, die ich gekauft und nie gelesen habe, gekauft, um mich abzulenken. Wenn wir in unsere Zeit gucken, da gab es ja vor ein paar Monaten diese Umfrage, die alle 10 Monate gemacht wird, dass die meisten Leute hier mit Religion nichts am Hut haben, sondern da gibt es gar keine Frage diesbezüglich, ja. Ob das auch eine Folge unseres Wohlstands ist, der uns erlaubt, von einer Myriaden von Dingen hinterher zu rennen und alle befriedigen ein bisschen und wenn es dann nachlässt, dann rennt man dem Nächsten hinterher. Darum finde ich das Meditieren so wichtig, weil die 20 Minuten oder wie lang auch immer wir was anderes machen als im Alltag. Wir versuchen, das, was ist, egal wie es ist, uns dafür zu öffnen. Und das zu durchleben. Damit das Transzendente uns finden kann. Damit die Liebe, die Gottes, die in Jesus Mensch geworden ist, uns finden kann. Dass wir derer gewahr werden. Und damit den unbedingten Grund spüren, aus dem wir stammen und aus dem wir leben und in den wir gehen.